Leise war gestern, der Time for Metal Podcast.
Ein herzerfrischendes Moin Moin und guten Tag hier bei Leise war gestern, dem Time for Metal Podcast. Und ihr habt dieses Intro schon gefühlt 400 Mal gehört. Stimmt nicht, ist gelogen, so viele Folgen waren es bisher noch nicht. Aber es startet ja doch schon seit Anfang an immer gleich. Und bevor wir jetzt hier direkt mit der nächsten Folge anfangen, möchte ich einen unserer Stammhörer mal ganz kurz grüßen. Und das ist sehr, sehr skurril. Ich glaube, die Person wird jetzt gerade am Steuer seines LKWs sitzen und denken, alter Vater, der hat das nicht wirklich gemacht. Doch, lieber Rudi, ich grüße dich. Schön, dass du unseren Podcast immer mal wieder zuhörst. Und ich freue mich schon darauf, wenn du beim nächsten Mal, wenn wir uns sehen, mir sagst, sag mal, du bist doch vollkommen bescheuert. Ne? Ich grüße dich, fahr vorsichtig und denk immer dran, Sensoren können Sekundenschlaf nicht kompensieren. Das funktioniert so nicht. Aber darüber wollen wir heute gar nicht reden. Denn wir haben eine super, super nette Gästin heute hier oder einen super, super netten weiblichen Gast, so kann man es auch sagen, heute hier im Studio. Aber bevor wir gleich lüften, wer das ist, Flo, schön, dass du auch heute hier bist an diesem wunderschönen Sonntagmorgen, Aufnahmezeit, 11.07 Uhr.
Das hast du sehr schön gesagt. Ich freue mich auch wieder dabei zu sein. Und das Guten Tag war mir ein bisschen zu förmlich, deswegen mache ich jetzt nochmal ein ostdeutsches Guten Tag für alle.
Zu förmlich. Bisher habe ich es auch noch nicht gesagt, dass man zu förmlich grüßen kann. Aber sonst grüßt doch mal ganz unförmlich unseren Gast.
Ja, ich freue mich super, dass die Britta Görz, Sängerin von Hyrus, wieder dabei ist. Und warum ich mich auch so darüber freue, nicht nur, weil sie eine ganz liebe, nette Person ist, sondern weil es das zweite Mal ist, dass ich sie hier auch mit dabei habe. Wir das dritte Mal schon im Podcast. Und das letzte Mal war vor 3 Jahren meine allererste Aufnahme. Also schön, Britta. Hi, dass du wieder dabei bist.
Hallo Kai, hallo Flo. Ich freue mich, dass ich euch hier mal wieder besuchen darf.
Das ist einfach krass, wo du gerade sagst, vor 3 Jahren.
Ich habe also auch Britta, gedacht, das gibt's doch gar nicht. Meine Güte, was ist passiert?
Die Zeit springt. Wir sind bei Folge 100, ich glaube, es müsste 100, knapp 140 sein. Und ach, die erste Quatsch. Folge, die wir aufgenommen haben, war Folge Nummer 10. Und dann die zweite war Folge Nummer 34.
Das ist schon eine Ewigkeit, ja?
So, es war schön mit euch, ich gehe, tschüss.
Nein, nein, nein. Als ich sag mal, innerer Circle, Friends of our Podcast, müssen wir natürlich dich hier auch gar nicht mehr groß wirklich vorstellen. Obwohl, doch eigentlich schon. Britta, wenn du nicht Musik machst, was machst du denn noch?
Wenn ich nicht Musik mache, dann habe ich ganz viele tolle Schüler und Schülerinnen, die sich von mir schreien, screamen, growlen, shouten beibringen lassen. Das heißt, ich verdiene mein Geld damit, anderen Menschen wunderschöne Metal-Stimmen zu entlocken.
Und wie das Ganze genau funktioniert, würde ich sagen, erklären wir gleich nach einer Runde Themenroulette. Also da gehen wir gleich noch viel, 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 viel tiefer drauf ein. Was hältst du davon? Machen wir so?
Machen wir so.
Machen wir so. Okay, dann Flo, du hast den Timer, das ist korrekt?
Jawohl.
Und dann drücke ich auf den Zufallsgenerator. Und das erste Thema, was wir heute hier haben, ist Wechselbad der Gefühle, Metal und Emotionen. Und Flo, starte bitte den Timer. Und Britta, du bist unser Gast. Du hast die absolute Ehre, dieses Thema zu beginnen. Was fällt dir dazu ein?
Metal und Emotionen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Als erstes fällt mir ein, dass ich im Fitnessstudio habe ich zwei Playlists. Einmal habe ich eine Playlist für Cardio und einmal habe ich eine Playlist so für Heavy Lifting sozusagen. Mhm. Und meine Heavy Lifting Playlist, da ist ganz viel Deathcore und sowas drin. Und ich weiß nicht, in dem Moment, in dem ich dann da, keine Ahnung, ich habe da meine Langhantel und dann quetsche ich mir da noch einen letzten Rap irgendwie raus aus meinen Muskeln und dann höre ich irgendein Metal dazu und dann denke ich mir immer so, boah, bin ich froh, dass es Metal gibt. Das macht mich einfach so glücklich in dem Moment. Das ist immer so, ja, ich finde, Metal ist so eine sehr emotionale und eine körperliche Sache. Und wenn dem Moment, in dem beides zusammenkommt, das kann ja auch mal in einem Circle Pit sein oder was auch immer, spüre ich so richtig, dass ich am Leben bin. Und das ist ganz toll. Das genieße ich.
Im Teil der Gesellschaft werden wir Metalheads ja immer noch so als die Bösen und Aggressiven dargestellt. Aber es gibt ja tatsächlich Studien, immer mal wieder Studien, manchmal nur als Memes, aber ich habe auch schon welche darüber gelesen, dass Metalheads die glücklicheren Menschen sind. Und wer denkt halt, wie du gerade schon sagst, bei Deathcore oder Death Metal oder so, dass man davon aggressiv wird, also dann erlebt mich doch mal, wenn ich Schlager höre. Ja. Denn weißt du, was wirklich aggressiv ist? Also von daher, Ja, Metal und Emotionen ist voll mein Thema. Ich bin sowieso, man sagt das immer so negativ, nah am Wasser gebaut, aber es ist halt so. Auf Konzerten oder selbst beim Review schreiben und Musik hören, da kann ich auch schon mal die ein oder andere Träne verdrücken. Sei es jetzt vor Freude oder einfach nur, weil der Song so traurig ist. Deswegen ist Metal für mich schon eine emotionale Angelegenheit. Und ich denke mal, bei dir, Kai, auch vor allen Dingen, wenn es live vor die Bühne geht, das ist immer noch
absolut
was Besonderes.
Absolut. Und auch anders, wenn man das mal noch weiterdenkt, ich glaube auch selbst, das Selbstmusizieren selber machen, das hat ja auch immer was mit dem zu tun. Ich gebe ein bisschen meiner Persönlichkeit frei. Also ich zeige ja anderen mein, selbst wenn es nur das Hobby und es nicht wie es bei dir, Britta, auch vielleicht Professionalität dahinter steckt, ja, ist, wenn es nur das Hobby ist, zeige ich ja doch ein bisschen was von mir selber. Das heißt, ich zeige auch immer ein bisschen meine Persönlichkeit. Da steckt mein, wenn es so was Spirituelles wie Geist gibt, hinter, ja, aber so sozusagen ist so meine Emotionen sind immer dabei. Das geht gar nicht ohne. Und weil emotionslos würdest du als Musiker, glaube ich, gar nicht rüberkommen. Also das ist schon, das braucht auch die Musik selber. Also ohne das funktioniert es nicht, glaube ich. Und für mich alleine, nur auf mich bezogen, ich glaube, Metal hat mich durch jede Art und Weise, jeder emotionalen Ups und Downs mitgeleitet. Und ich glaube, ich hätte zu jeder Emotion einen Song. Also es würde mir sicher irgendwie einer einfallen. Nehmen wir, sehr, sehr coole Idee für noch weitere Perlen der Woche. Aber ich glaube so allgemein, Metal war ein super Soundtrack bisher, um die Emotion irgendwie noch ein bisschen besser kanalisieren zu können.
Was ich Musiker immer gerne frage und deswegen auch in deine Richtung, Britta, schaffst du es jetzt mal vom Fitnessstudio abgesehen und du machst selber viel Musik, du bist mit deinen Schülern und Schülerinnen unterwegs, schaffst du es noch in Ruhe Musik zu hören? Schaffst du es noch, dich hinzusetzen und bewusst Musik zu hören, ohne dabei irgendwie, ja, viel zu tun, sage ich jetzt mal?
Ich glaube, das habe ich ehrlich gesagt noch nie wirklich gemacht. Ich bin nicht der Typ, ich setze mich nicht hin und höre ein Album durch, wenn ich so zu Hause auf der Couch sitze oder sowas, sondern ich höre Metal oder auch überhaupt Musik meistens in Bewegung. Am liebsten auf Reisen und auch am liebsten so im Auto oder im Zug, wenn so die Landschaft so an mir vorbeigeht. So. Also ich bin eigentlich immer in Bewegung, wenn ich Musik höre. Und ja, das mache ich. Also ich würde sagen, dass man hat ja, also ich habe ja immer so einen Soundtrack von einem Jahr oder so einen Soundtrack von einem halben Jahr oder einen Soundtrack von einem Urlaub oder sowas. Und ich mache das ganz, am bewusstesten mache ich das, wenn ich Erlebnisse vor mir habe, die ich einmalig prägen möchte. Das heißt, ich heb mir manchmal so Alben auf für einen Urlaub und höre die dann immer im Urlaub. Und wenn ich dann auch noch 2 Jahre später dieses Album höre, dann kann ich mich wieder zurückversetzen, natürlich so als Zeitreise in diesen Urlaub. Oder wenn ich auf Tour bin oder sowas, dann mache ich das sehr gerne, um gewisse Songs einfach damit zu verknüpfen, dass man das so als Memory, Erinnerungsrefresher nochmal so benutzen kann. Und da spare ich mir wirklich Alben auf die ich mich dann freue und die packe ich mir dann in meine Playlist rein und denke dann so, ja, und nächste Woche kannst du das Album erstmal ganz in Ruhe hören, das ist toll.
Ist das nicht großartig, dass das Musik schaffen kann, eigentlich so geistig einen an einen anderen Ort wieder zurückzuversetzen? Also finde ich gerade irgendwie spannend, dass man das eigentlich nur durch Musik in Anführungsstrichen kann.
Ey, ich glaube, Musik hat für mich, glaube ich, einen ähnlichen Stellenwert wie ein Geruch. Also es gibt so Gerüche, die mich an einen bestimmten Ort wieder hin teleportieren können, geistig, und das kann Musik auch. Ich glaube, das bei Farben, bei Geschmack, glaube ich, also kriege ich das nicht so ganz hin, weil grundsätzlich der Wein im Urlaub hat besser geschmeckt, selbst wenn ich mir mitnehme nach Hause. Also das schafft nicht, dieses Set und Setting wieder reinzuholen, aber ein ganz bestimmter Geruch, wer kennt es nicht, ist ein schöner Sommertag und auf einmal regnet es, der Geruch, der dann kommt, ja, das ist so ein, da assoziiert irgendjemand, also ich zumindest assoziiere es und ich würde jetzt mal meinen, dass das andere auch so tun, immer irgendjemand eine bestimmte Situation mit oder ein bestimmtes Sommergefühl, eine Leichtigkeit, ne, sowas. Das kann Musik für mich auch 100%.
Und ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Das ist ein Alleinstellungsmerkmal dafür. Also finde ich, ist Musik vielleicht doch nur ein Geruch? Fast schon philosophischer Ansatz.
Jetzt sind wir sehr philosophisch, ja. Ich habe es letztens zum ersten Mal bei einem Review gemacht. Also das war mal eine ganz andere Erfahrung. Normalerweise sitze ich hier genauso wie beim Aufnehmen in meinem stillen, dunklen Kämmerlein, ein bisschen abgeschottet so von der Außenwelt und bloß nichts mitbekommen außer der Musik. Aber ich habe es jetzt tatsächlich mal in der Natur hier bei mir im Harz geschrieben. das Review zum neuen Alcest-Album. Mhm. Könnte dazu beigetragen haben, dass das Album 10 von 10 Punkten bekommen hat. Dass ich auch in der schönen Natur war. Aber es ist auch ein brillantes Album. Und gerade diese Band ist ja auch so ein bisschen naturbezogen. Und deswegen habe ich jetzt für mich festgestellt, das funktioniert auch in der Natur ganz gut. Und dank der Technik ist das ja auch kein Problem.
Aber mal auch, jetzt fällt mir gerade noch ein, wo du sagst, ja, naturbezogen und alles drum und dran. Das hat ja alles so ein bisschen mit Wertung zu tun. Ne? Und welche Werte habe ich und was für Werte verkaufe ich und was für Werte lebe ich? Deswegen, das Erste, was, also ich glaube, super schwer, einen Song zu hören und ihn nicht direkt zumindest zu bewerten, gefällt er mir nicht. Ne? Einfach nur zu sagen, ich lasse den Song mal Song sein. Und das heißt, man ist ja immer irgendwo emotional beeinträchtigt beim Hören von Musik, sei es in positive oder negative Richtung. Und wenn ich etwas werte, mache ich das ja in der Regel mit einem Bauchgefühl und selten, dass ich so analytisch rangehe und sage, naja gut, das war ein Viervierteltakt, habe ich schon 5 Milliarden Mal gehört, gefällt mir nicht. Das ist, ne, das ist weniger geht es um rationale Gründe, sondern eher irrationale Gründe. Und das sind aus meiner Sicht immer emotional gesteuerte Dinge. Deswegen allein, egal jetzt, ob es Metal ist oder nicht, ich glaube, würde unterschreiben, dass wahrscheinlich Musik allgemein und das Bewerten, gefällt mir das schon mit Emotionen zu tun hat, sonst wird das gar nicht funktionieren.
Auch wieder eine Frage in Richtung der Musikerin. Wie ist das, wenn deine Jungs aus der Band mit einer Idee ankommen, entscheidet da auch dein Gefühl, deine Emotion? Oder ist man dazu verkopft manchmal und denkt, ja, nee, der Teil muss dahin und der Part muss dahin?
Also, ich glaube, bei mir entscheidet nur die Emotion. Ich sehe Songs immer so ein bisschen wie so ein Handlungsstrang, wie so ein Plot, wie so ein Film. Und ich versuche, dem Film zu folgen. Und wenn ich ihm nicht mehr folgen kann, dann irgendwie ein Bruch drin ist. Also wenn irgendwo quasi so das Handover von dem einen Part zu dem anderen Part noch nicht ganz stimmt, wenn man da so ein bisschen verdutzt sitzt, dann versuche ich zu bewerten, ist das ein angenehmes Verdutztsein und gehört das dahin, dass man mal denkt so, hä, was ist denn das jetzt?
Wie geil.
Oder ist das ein störendes Abreißen des Plots? So versuche ich dem emotional zu folgen, weil letzten Endes, glaube ich, kann man bei einem Song gut dranbleiben, wenn er sich einem irgendwie erschließt. Das heißt ja nicht, dass da nicht Überraschungseffekte drin sein können. Aber es darf nicht so sein, dass es einem so Vibes gibt, dass man irgendwie abschweift und dann denkt so, nee, irgendwie, da haben sie mich jetzt verloren mit einem Song. So. Und da nehme ich natürlich meine Emotion als Bewertungskriterium daran, ganz egoistisch, und behaupte dann, das ist so. Das ist ja, glaube ich, dann, also so verstehe ich zumindest meine Rolle als Künstlerin, dass ich muss ja nicht den Geschmack anderer Leute damit rein bewerten, ja, sondern ich muss eigentlich lernen, meinem eigenen Gefühl so viel Vertrauen zu schenken und meine eigene Kunst so ernst zu nehmen, dass ich das einzige Kriterium in meiner Entscheidung bin. Mhm. Und dann hat man, weiß ich nicht, dann sagt man immer so Fingers crossed und dann hofft man, dass anderen Leuten auch gefällt. Aber,
also, aber die Ratio wäre... Ein wunderbares Schlusswort, denn der Timer hat zugeschlagen.
Ah, okay.
Wunderbar. Also bevor ihr euch wundert, dass die Britta hat sich die Stimme nicht kaputt gesungen. Ja, also die in der Regel, und das kann ich ja als, ich sag mal, Teilzeitstudierender in ihrem Kurs, kann ich ja zumindest behaupten, das hat sie mir mehrfach gesagt, dass man das nicht so simpel kann. Also sich so selber die Stimme kaputt singen ist schwierig. Das ist wirklich leider krankheitsbedingt, dass die Britta heute ein bisschen, naja,
mit
der
Stimme ein bisschen krassig ist. Ich habe Schnupfen.
Aber Britta, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, bevor wir gleich mal auf Harsh Vocal Camp und Co. eingehen. Finde das Thema ganz interessant und wichtig. Vielleicht magst du mal ganz kurz sagen, warum kann man sich die Stimme nicht kaputt singen oder kann man sie sich kaputt singen?
Ja, die kann man sich total kaputt singen, aber das passiert nicht von heute auf morgen. Ne? Mhm. Das ist ähnlich, wenn man, keine Ahnung, wenn man jetzt immer am Schreibtisch sitzt, dann tut man dem Körper auch nichts Gutes. Ne? Aber man geht jetzt ja nicht von zweimal am Schreibtisch sitzen kaputt und bekommt irgendwie Bürorundrücken oder was auch immer, sondern das ist halt ein Prozess, der über Jahre funktioniert, sodass viele Menschen haben Angst, sich die Stimme kaputt zu machen durch Rumschreien. Die meisten Menschen haben gar keine Angst, sich die Stimme kaputt zu machen durch Gesang, durch Klargesang. Mhm. Studien belegen aber mittlerweile immer wieder, dass die erworbenen Stimmschäden im Klagesang und in Harsh-Vocals ähnlich viele Menschen betreffen. So, okay. Dass man da irgendwie, was ich da gelesen habe, in der letzten Studie, die ich da auf dem Tisch hatte, waren es so 12,2% der Menschen erwerben in 10 Jahren eine Stimmschädigung, egal was sie singen. Das heißt, unökonomisches Singen wird eigentlich immer über die Zeit bestraft sozusagen, aber das ist nicht von einmal einen Fehler machen. Niemand, der anfängt zu schreien, der anfängt zu singen, macht von Anfang an alles richtig. So, und die Zeit des Lernens verzeiht einem die Stimme schon.
Kann ich als Laie auch nochmal was dazu beitragen, woran man vielleicht nicht denkt, vielleicht auch als tourender Musiker. Meine Lieblingsband Dream Theater und deren Sänger James LaBrie, der hat sich seine Stimme in den 90ern kaputt gemacht durch eine Lebensmittelvergiftung. Also ich denke, da denkt auch nicht jeder als erstes dran, dass man dadurch seine Stimme, ne, irgendwie schädigen kann. Und das hat ihm jahrzehntelang, bin ich der Meinung, ich glaube über 10 Jahre lang geschadet, das Ganze. Er musste quasi wieder, ja, das neu aufbauen. Also das ist auch wieder so dieser Punkt, was esse ich denn so, wenn ich unterwegs bin auf Tour?
Spannend.
Absolut spannend. Aber gerade zu sagen, externe Faktoren spielen natürlich ganz hart mit. Das ist ja, wir sind halt ein ziemlich instabiles Stück Fleisch, was sich durch das Leben bewegt. Ja. Naja, aber nur durchs Leben bewegen wäre langweilig. Ich meine, wie gesagt, du machst ja deine Unterrichtseinheiten mit deinen Schülerinnen und Schülern. Und jetzt hast du ein ganz, ganz neues Projekt vor, beziehungsweise steht, soweit ich weiß, alles. Das Einzige, was noch sein muss, ist, dass Datum endlich kommt. Wie sehr kannst du es nicht erwarten, dass der 4. bis 6. Oktober ist?
Oh Gott, also so langsam, ne? Also ich mache vom 4. bis 6. Oktober in Hannover ein 3-tägiges Event und das heißt Harsh Vocal Camp. Und ja, da kommen viele Dozentinnen und Dozenten zusammen, da kommen noch mehr Teilnehmende zusammen, die sich an 3 Tagen trauen, in das Rabbit Hole der Harsh Vocals abzutauchen und sich auf ein Nerd-Level zu begeben. Also ich bin mittlerweile richtig kribbelig. Also zum einen das ist ja schon so lange mein Wunsch, das zu machen. Ich habe 2020 habe ich angefangen, mich selbstständig zu machen, also 100% selbstständig mein Vocal Coaching zu machen. Und da wollte ich das eigentlich schon machen. Naja, und dann kam ja diese Pandemie dazwischen und so weiter und dann habe ich das alles so ein bisschen auf Eis gelegt, den Gedanken. Und dann hat es mich irgendwann so gejuckt und ich wollte das machen. Habe mich dann getraut und schwuppdiwupp, es ist jetzt Mitte August und im Oktober ist es dann endlich soweit. Es gibt noch so viel zu tun. Ich weiß überhaupt nicht, also wo ich anfangen soll, das alles noch zu machen. Aber es wird klappen. Ich habe fast alle Tickets verkauft. Es ist unfassbar. Und ich freue mich einfach darauf, diese 3 Tage Vollgas zu geben dann und mit den Leuten Spaß zu haben. Es wird geil. Es wird richtig geil.
Und das gerade in der aktuellen Zeit, wo alle eigentlich sagen, Ticketverkäufe schwierig, Vorverkauf schwierig, Abendkasse schwierig. Ich meine, wir reden nicht von einem Konzert, aber auch selbst bei den, wie sagt man denn, ist es denn ein Seminaren oder seminarähnlichen Veranstaltungen, da hört man ja auch, da gehen die Verkaufszahlen zurück und es ist eher, du gehst genau entgegen des Trends. Aber auch mal ehrlich, als ich das gehört habe, wenn du warst ja bei uns beim Seminar, beim Time for Metal Seminar auch vor Ort und hast da schon mal so grob angeschnitten, das ist so, wie geil, was für eine coole Aktion. Gerade auch zu sagen, man macht das mal in Persona, was relativ viel sonst online passiert bei dir. Wie viele deiner Studenten sind denn auch da? Also wie viel von den Leuten kennst du denn nicht, die kommen?
Das ist ganz spannend. Also natürlich sind die ersten Leute, die sich auf die Tickets gestürzt haben, aus meinem Dunstkreis. Ne? Also ja, muss man schon sagen. Ich würde sagen, dass ich ungefähr die Hälfte der Menschen, die Tickets gekauft haben, in irgendeiner Art und Weise kenne oder dass sie schon mal bei mir im Workshop oder im Einzelcoaching waren. Und dann gibt es die andere Hälfte der Leute, die ich irgendwie erreicht habe damit, bei denen ich überhaupt nicht weiß, wer das ist, wo die das davon jetzt gehört oder gelesen haben. Ich meine, das ist also sehr spannend und ich freue mich da. Ich freue mich da natürlich drüber, dass ich mit dieser Veranstaltung, ich glaube, so eine Veranstaltung gab es noch nicht. Man darf sich da immer nicht so aus dem Fenster lehnen, weil man weiß nicht alles, was es schon gab. Aber ich glaube, wirklich speziell auf Harsh Vocals bezogen, gab es so eine mehrtägige Veranstaltung bisher nicht. Und da scheine ich einen Nerv getroffen zu haben. Das Ist toll. Das macht natürlich dann noch mehr Bock, ne? Wenn man sieht, irgendwie, es wird gut angenommen und man muss nicht irgendwie so Klinken putzen gehen, damit die Tickets weggehen. Das gibt auch Planungssicherheit. Ich muss ja meine Dozenten auch bezahlen oder ich möchte
Ja,
meine
klar.
Dozenten auch bezahlen. Klar.
Vollkommen
Ja, die
nachvollziehbar.
meisten von uns und natürlich auch von euch Zuhörenden waren natürlich irgendwie beruflich schon mal auf Seminaren, aber wie cool ist denn bitte schön ein professionelles Anbrüllcamp im Metal-Bereich? Also was Besseres gibt es doch gar nicht. Jetzt mal abgesehen von unserem Time-for-Metal-Seminar, was auch sehr, sehr spaßig ist, kann sowas ja natürlich mal ganz schön langweilig werden, was es da in Hannover mit Sicherheit nicht wird. Und Kai und ich werden vor Ort berichten. Auf
Genau.
jeden Fall, also ich freue mich da auch schon richtig drauf. Bin auch schon gespannt, was da alles kommt. Wie viele Leute erwartest du da insgesamt?
Also es gibt insgesamt 60 Tickets. Und ich glaube, ich habe jetzt noch zwei oder drei, die es noch gibt.
Oh, wow.
Ja,
Okay.
das funktioniert gut. Es wird aber auch, also das sage ich schon mal den lieben Menschen, die gerade zuhören, es wird auch eine Warteliste geben. Denn es kann auf jeden Fall sein, dass der ein oder andere vielleicht aus Krankheitsgründen dann kurzfristig absagt. Und da wäre es ja schön, wenn man da vielleicht Menschen hätte, denen man dann das Ticket verkaufen kann. Also da stelle ich mich natürlich nicht dagegen. Deswegen, genau, meldet euch dann zur Warteliste an. Gar kein Thema. Und ich plane ja auch, also die Idee ist ja, dass ich das nächstes Jahr vielleicht nochmal mache. Jetzt warten wir erstmal ab, wie dieses Jahr läuft und ob ich das Ding nicht komplett in den Sand setze. ja, aber super schön, dass ihr dabei seid, Mensch. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr euch die echt 3 Tage da Zeit nehmt, um dabei zu sein, um mitzumachen. Ja, also 60 Teilnehmende und dann habe ich natürlich noch die Dozenten, Dozentinnen und meine werten Medienvertreter. Das heißt, ich glaube, wir sind dann so 70 Leute da.
Hammer.
Ja.
Also wir werden auf jeden Fall, also für die, die hier unseren Podcast lauschen, auf jeden Fall mal versuchen, ein paar O-Töne vor Ort mitzusammeln. Und Britta, ich würde dich herzlichst einladen, im Nachgang einfach nochmal so einen kleinen Mini-Interview, vielleicht so 10 Minuten mal zu machen. Das kann man dann ja an dem letzten Tag vielleicht auch machen.
Ja, klar.
Einfach zu sagen, so, ey, wie ist gelaufen, wenn man noch so voller Emotionen ist, ja. Und man sagt so, wie, das ist es jetzt, das war jetzt, das ist jetzt vorbei, ja. Also, dass man genau sowas nochmal mitnimmt. Also, ihr Zuhörer, ihr könnt quasi live dabei sein, um halt einfach zu wissen, okay, wie läuft denn sowas vor Ort ab? Und ich werde genug Equipment mitschleppen, dass wir ein paar O-Töne einsammeln können.
Ich freue mich so, es wird großartig.
Das glaube ich auch. Aber so ganz kurz, wenn du sagst, da sind auch Dozenten dabei, die nicht nur du sind, ja, es sind
Ja.
auch andere Leute dabei, die was erzählen. Und es geht wohl abends noch auch gemeinsam auf ein Konzert. Mehr Metal kann es ja gar nicht sein. So ganz kurz, was erwartet denn so unabhängig von dir? Also, was für andere Dozenten gibt es denn? Was für andere Themen werden denn auch noch mit besprochen?
Also mein Ziel ist es eigentlich mit dem Harsh Vocal Camp mal aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven auf Geschrei zu schauen. So, und an dem Camp Freitag, an dem 4.10. geht es erstmal los mit einer Panel-Diskussion. Dazu habe ich Menschen eingeladen aus ganz verschiedenen Bereichen. Da haben wir eine meiner Schülerinnen, die aber eine klassische Gesangsausbildung hat, also im Operngesangbereich, und jetzt die Harsh Vocals noch mit dazu nimmt, die bestimmt auch mal aus dem Nähkästchen plaudern kann, wie wird denn quasi Harsh Vocal in der Klassik so gesehen und vielleicht auch gar nicht gut angesehen. Dann habe ich eine Multi-Instrumentalistin und Jazz-Sängerin da, dann habe ich einen Musikwissenschaftler da, eine ganz junge Sängerin und einen ganz erfahrenen Sänger. Die junge Sängerin heißt Clara, die gerade ihre erste Band halt hat, und der sehr erfahrene Sänger, das ist der Nils von The Hirsch Effect, der wird da sein. Und ich hoffe, von dieser Panel-Diskussion, das wird quasi so der Auftakt, dass wir einfach mal feststellen, die Welt ist bunt und man kann ganz viele Gedanken zu dem Thema haben. Und ich hoffe, dass dann ganz viele Fragen in den Köpfen schon entstehen, sodass wir mit diesen Fragen dann in das Camp einsteigen können. Ich habe zum Beispiel den Toni Linke da, das ist ein absoluter Vocal-Nerd und Experte in ganz, ganz vielen Gesangsbereichen. Der wird aber ein Special zum Thema Fry Screaming machen. Dann habe ich den Wolfgang Saus da, beziehungsweise er wird virtuell dazukommen, weil er persönlich nicht anwesend sein kann, weil er sonst an 2 Orten gleichzeitig sein müsste, dass er nicht kann. das ist eine regelrechte Koryphäe im Bereich des Obertongesangs. Und wer jetzt nicht weiß, was Obertöne sind, der hat vielleicht schon mal Leute gehört, die quasi mit zwei Stimmen gleichzeitig singt. Das kann man Obertongesang nennen. Und Obertongesang und Untertongesang hat im Metal einfach einen ganz hohen Stellenwert. Sonst könnten wir keine Pick-Squeals machen zum Beispiel. Nein. So, und der wird uns da so einen Deep Dive geben. Ich mache einen Workshop zum Thema False-Chord-Gesang und in diesem von dir schon angesprochenen Konzert, dem wird auch ein Workshop vorausgehen, und zwar Harsh Vocals im Live-Sektor. Das heißt, wie wird das gemischt? Was passiert eigentlich zwischen dem Mund des Sängers und dem Ohr des Hörers? Mhm. Alles an Technik. Und was muss man machen, sodass wir quasi das Konzert schon vorher besuchen, vor allen anderen Gästen, die da sein werden, und werden uns den Soundcheck der vier Bands, die dort auftreten, angucken, unter den Gesichtspunkten, und hinterher beim Konzert alles abfeiern. Dann gibt es am letzten Tag noch so Fokusgruppen, das sind dann so Mini-Workshops von etwas über einer Stunde, die zeitgleich stattfinden, zum Thema Atmung, zum Thema Self-Recording und so weiter. Also ein ganz großer Blumenstrauß, sagt man doch so schön, ne? Ganz großer, themenvielfältiger Haufen an Angeboten.
Oh. Die Menschen, die hier zuhört, wisst, dass ich ein sehr großer Musiknerd bin, und also meine Augen leuchten bei diesen ganzen Sachen, wo andere vielleicht schon anfangen einzunicken, die das nicht so interessiert. Schade, dass man bei einem Audio-Podcast keine Gänsehaut sehen kann, aber allein bei dem Namen The Hirsch-Effekt, da kriegt der Flo hier schon eine Gänsehaut.
Ich hab's gerade gesehen. Du sagtest Hirsch-Effekt und Flo, was? Und wurden die Augen groß, einmal ganz kurz zusammengezuckt. Sehr, sehr cool. Nein, also allgemein, wenn ihr noch Lust habt, da irgendwie ein Ticket zu erwerben oder zu ergattern oder gegebenenfalls euch schon zumindest einmal zu informieren darüber, wie das vielleicht, sollte es schon alles ausverkauft sein, das im nächsten Jahr läuft, oder aber wie ihr auf diese Wunschliste oder Warteliste kommt, dann geht mal auf harsh-vocal-camp.de. Ansonsten in den Shownotes lege ich natürlich den Link mit ab. Das ist selbstverständlich. Und ich möchte es sagen, ich habe es gehört, dass auch weitere Medienvertreter vor Ort sind. Und natürlich gucken wir uns selber auch ein bisschen um, wer ist auch da zu Gast und wer möchte vielleicht auch darüber Kontakt mit uns aufnehmen. Gar kein Problem, wir sind dann auch da ansprechbar. Und vielleicht bilden sich ja auch ein, zwei Synergien zwischen Gast und Medienvertretern. Und ich will sagen, ich meine, bitte korrigiere mich, Britta, wenn es nicht richtig ist, sind die Kollegen von Metal.de auch vor Ort. Und das kann man natürlich auch sagen.
Ja, die Kollegen von Metal.de sind auch vor Ort, ganz genau.
Genau.
Da freuen wir uns drauf.
Super. Dann sollen wir eine zweite Runde Themenroulette mal reinschmeißen?
Hit it!
Hit it.
Hau rein, Junge.
Okay. Ich drücke auf diesen Knopf. Hast du den Timer gereset? Ist auch ein geiles Wort, ne? Geresettet.
Ja.
Sehr gut. Ich drücke auf das Knöpfchen. Und ja, es wird kulinarisch. Es wird ein wenig kulinarisch. Wir kochen für Metalheads heute. Und zwar gibt es Rezepte und Festivalessen. Also gibt es, das ist super, Britta, du kannst direkt beantworten. Gibt es etwas, was man, bevor man auf eine Konzertbühne steigt, nicht essen sollte?
Eine große Portion von egal was. Also das bleibt einfach im Magen wie ein Stein, und dann hat man das Gefühl, man kann sich nicht bewegen. Also wenn ich auf die Bühne gehe und das Essen kommt sehr knapp davor, dann esse ich so einen ganz kleinen Hapsi, und den Rest stelle ich mir für hinterher zur Seite, weil ansonsten wird mir einfach schlecht. Ich kann, also beim Singen ist es schon ganz doof, wenn man so richtig vollen Magen hat, aber ich muss da an manche Schweißperle denken, die zum Beispiel unser lieber Lukas, unser Gitarrist in Hi-Res, verdrückt hat auf der Bühne, weil das Essen dann doch so lecker war und er sich dann so einen ordentlichen Teller reingepfiffen hat und ihm dann auf der Bühne dann klar wurde, dass das gar keine so gute Idee war. aber ansonsten, also ich weiß nicht, ich esst, was euch glücklich macht.
Also das Live-Auftreten so ähnlich wie Schwimmen dann, ja, mit dem...
Nicht am Beckenrand laufen.
Nee, mit dem Essen warten, beziehungsweise nach dem Essen etwas warten, bevor man sich wieder ins Becken begibt.
Ja, ich weiß, ich würde eher sagen, wie wenn man joggen gehen will oder so, da isst man jetzt auch nicht einen großen Teller Spaghetti und läuft dann los, sondern den isst man hinterher, weil man irgendwie ansonsten so eine Kohlenhydratbombe im Magen hat, und das macht dann ja auch irgendwie dann eher müde. Also, nee.
Das stimmt. Aber würdest du es vergleichen? Also Bühne und Joggen gehen?
Ja.
Von der Belastung?
Auf jeden, Auf jeden Fall. Also ich sag mal, kommt natürlich immer darauf an, was man für Musik macht und ob man sich halt auch irgendwie ein bisschen dabei bewegt. Aber ich würde jetzt mal sagen, ich bin eher eine agile Person auf der Bühne und ich habe dann immer so eine Batterie, die stecke ich mir vorher in den Tank und dann ist da auch manchmal kein Halten mehr. Ne? Und das ist ja körperlich anstrengend. Also man schwitzt, man bewegt sich, man ist irgendwie in der Musik und lässt sich davon ja auch ein Stück weit tragen und moschen, keine Ahnung was man da alles noch machen kann im Metal. Ja, würde ich sagen, ist eine sportliche Angelegenheit auf der Bühne, auf jeden Fall.
Da es ja für uns Redakteure auch immer dazugehört, von Festivals zu berichten und dann auch so ein bisschen das Drumherum aufzunehmen, ist mir jetzt auch mal wieder auf den Festivals aufgefallen, dass Metal gleich Fleisch ist. Also das ist so typisch. Ich bin halt jemand, ich bin kein Vegetarier oder Veganer, aber ich esse sehr, sehr wenig Fleisch. Also ich versuche mich da irgendwie zusammenzureißen und ein bisschen was für diesen Planeten zu tun. Aber wenn man sich auf großen oder mittelgroßen Festivals, wie hier bei mir, bei dem Rockharz umguckt, also 80% auf diesem Festival oder 90% bestehen aus Fleisch, hat man das Gefühl. Also müssen Metalheads Fleisch essen? Stelle ich dir die Frage, Kai.
Also ich würde sagen, vielleicht, vielleicht auch nicht. Also ich persönlich bin da, glaube ich, ähnlich wie du. Also ich brauche das nicht, um täglich glücklich zu sein, muss ich nicht meine Weißwurst am Morgen essen oder meinen Krakauer zum Abend haben. Das wäre wahrscheinlich so sehr klischeetechnisch, sehr deutsch. Aber nee, also ich brauche das selber nicht. Ich finde aber, dass es bei Festivals, gerade wenn man sich nicht selbst versorgt, echt schwer ist, gut zu essen. Es ist sehr viel Junkfood, es ist sehr viel Zeug dabei ist. Und ich glaube, das ist eine Brezel noch das qualitativ hochwertigste, was man da bekommt. Und ansonsten gibt es halt alles, wo viel Fett drin ist, wo eben unser Körper erstmal sagt, oh geil, schnell verfügbare Energie und wenig, ey, super langanhaltendes irgendwas, was mich wirklich lange satt macht. Weil gut, was will man? Aus kommerziellem Gedanke verstehe ich es ja auch. Ich will, dass die Leute dann mit ein bisschen mehr Salz im Essen vielleicht noch ein Bier mehr holen oder sich gegebenenfalls in 3 Stunden später nochmal, ach ja, noch so ein Snack für 9 Euro würde noch gehen. Also, dass das noch irgendwie drin ist und man will ja auch so ein bisschen eben nicht auf die Diät denken, wenn man sagt, man ist unterwegs auf einer Party. Ja, da passt das ja auch gar nicht so zusammen. Ich glaube auch, dass vielleicht viel Fleischkonsum ist, finde ich, eher so ein Gesellschaftsding allgemein. Also ich glaube, das wirst du wahrscheinlich beim Oktoberfest genauso wie beim Wacken Open Air sehen. Also, dass da eher Fleisch konsumiert wird, als dass das eben nicht Fleisch ist. Wobei ich sagen würde, ich bin der, wenn du mich dann nochmal so fragst, wie du es gerade getan hast, also Fleisch muss nicht sein, aber ohne Käse wäre die Welt für mich absolut ziemlich traurig. Ist einfach so, ohne Käse geht's nicht.
Da gebe ich dir auf jeden Fall recht, ja. Und das mit der kurzzeitig verfügbaren Energie als jemand wie ich, der auf seinen Blutzuckerspiegel achten muss, ist eine richtige Katastrophe auf solchen Festivals, definitiv. Aber ja, zusätzlich neben dem Fleisch, was mir immer wieder auffällt, ist auch, dass es immer mehr ein Trend wird, also generell bei diesen Street-Food-Festivals ja auch, aber auf den Metal-Festivals auch, alles in schwarz zu machen. Machen schwarzen Burger und die Leute sind glücklich. Schmeckt zwar genauso wie der weiße, aber ne, Metal ist schwarz, also mache ich einen Black-Metal-Burger.
Britta, Ravioli oder nicht?
Also ich esse auch sehr wenig Fleisch. Ich war am vergangenen Samstag für einen Tag in Wacken. Und da ist mir aber aufgefallen, dass das vegane und vegetarische Angebot doch sehr groß und dicht ist da. Also, dass jeder Stand bietet eigentlich immer irgendwie eine Alternative an. Ne? Das können mal irgendwie einfach nur Pommes sein oder so, aber in der Regel hast du da, wenn du bei jedem Pizzastand, bei jedem Nudelstand immer irgendwie eine vegetarische oder vegane Alternative daneben. Und das begrüße ich doch sehr. Also ich lebe jetzt nicht streng vegan oder vegetarisch. Ich würde eher sagen, wie heißt das? Flexitarier?
So oder so. Oh, so mal so.
Also ich entscheide mich, wenn ich Fleisch konsumiere, sehr bewusst eigentlich dafür in diesem Moment. Und ansonsten so tagsüber oder so in der Woche, also ganz wenig bis gar nicht. So, weil ich das mittlerweile gar nicht mehr, ich habe es irgendwann gar nicht mehr als, ich verstehe es mittlerweile als Genuss, sagen wir es mal so. Und nicht mehr nur so zum Wegschreddern, ne? Und in Wacken habe ich, was habe ich denn gegessen? Ich habe vegane Nudeln gegessen, die extrem lecker waren. Sogar dieser vegane Käse war lecker, der da drauf war. Das ist immer noch so Touch and Go. Ich finde, es gibt guten veganen Käse, der lecker ist, und dann gibt es welchen, der so, gar nicht mein Ding. Aber ein Leben ohne Käse kann ich mir auch nicht vorstellen.
Geht nicht. Aber ich will auch gar keinen sagen, dass irgendjemand das muss. Also auch irgendjemand, das, also ich finde es auch gar nicht schlimm, dass jemand Fleisch konsumiert im Allgemeinen. Und ich verstehe auch, es ist in Deutschland halt auch eine ziemlich verkehrte Welt. Ne? Also wenn man sagt, das Fleisch ist halt leider Gottes billig. Ja, also es ist wirklich in Deutschland, kann man im Discounter Fleisch viel zu günstig kaufen. Krass, was das jetzt gerade abweicht hier, in welche Richtung dieses Gespräch. Aber das ist eigentlich viel zu günstig. Und ich verstehe auch, wenn jemand sagt, naja, ich will das haben, weil das ist halt gut verfügbare Protein- und Fettquelle. Ja, das ist an für sich ja kein Schrott. Ja, also erstmal an für sich, wie es produziert wird, ist eine andere Geschichte. Ja. Und deswegen, ich will auch gar keinen blamen oder so, wenn er sagt, der isst gerne Fleisch. Ich finde einfach nur, dass es ein gesundes Maß sein muss. Und gerade wenn es um Kochen für Metalheads geht, also, es ist halt ein Mensch. Ne? Und da geht es halt eher darum, okay, was schmeckt, was ist das Budget? Und ich finde es eher schwierig zu sagen, man kann sich mit gleichem Budget vegan oder vegetarisch, dann bin ich ziemlich sicher, das wird wahrscheinlich teurer als eben eine Mischkost mit Fleisch.
Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, wenn du vegane Ersatzprodukte für Fleisch kaufst, dann wird es teurer. Ja. Aber wenn du dich einfach nur vegan, vegetarisch ernährst, dann hast du einen gesunden Gemüseteller vor dir. Das ist günstiger. Also ja. Ne, wenn du dir jetzt auf frisches Gemüse kaufst und dir das zubereitest in großen Mengen, glaube ich, ist das mit das Günstigste, was du so machen kannst. Aber natürlich, wenn man dann irgendwie diese veganen Pressteilchen dazu kauft, dann wird es natürlich, ist es natürlich anders.
Ohne mit dem erhobenen Zeigefinger da zu wedeln, aber guckt euch als Veganer mal die Zutatenliste von solchen Ersatzprodukten an und dann entscheidet nochmal genau, was ihr da so essen möchtet.
Korrekt.
Das ja, heißt, aber was ich zu dem Thema noch generell sagen möchte, also wenn man auf einem großen Festival vor die Bühnen schaut und das Essen anguckt, dann ist das ein ganz großer Unterschied zu dem, was es hinter der Bühne für die Künstlerinnen und Künstler gibt. Denn auch in unserem Rider steht sowas drin, dass wir gerne frische Kost haben möchten, die vitaminreich ist. Weil wenn du natürlich auftrittst oder wenn du sogar vor allen Dingen auf Tour bist und jeden Abend angewiesen bist darauf, dass dir jemand da was hinstellt, was den Körper mit guter Energie versorgt, dann kannst du nicht irgendwie 3 Wochen lang von Chili con Carne oder Schnitzel Pommes irgendwie leben. Das geht nicht. Die Festivals reißen sich wirklich ein Bein aus, für die Künstler gut zu kochen und diese Buffets, die da aufgetischt werden, Wahnsinn. Also das ist wirklich richtig, richtig gutes Essen, was man da bekommt.
Hätte ich jetzt genau anders vermutet. Ich hätte jetzt vermutet, dass da jetzt gleich der erhobene Zeigefinger gegenüber den Veranstaltern kommt. Finde ich sehr, sehr positiv und schön, dass es so rum auch ist. Dass es von außen betrachtet, ich dachte, es gibt sicherlich viele, ich hätte jetzt eher gedacht, so naja gut, von der kleinen Konzertlocation, der wird wahrscheinlich eine Ravioli-Pizza oder was wo wie bestellen beim Italiener um die Ecke. So, aber wenn du sagst, ey, da kommt richtig Buffet auf die Fahne, finde ich.
Ich hab Hunger!
Okay, liebe Zuhörer, wir sind ans Ende dieser aktuellen Folge angekommen und ich möchte noch einmal darauf hinweisen, schaut in die Shownotes, da steht ein Link, der heißt harsh-vocal-camp.de. Kauft euch ein Ticket, es ist, finde ich sogar, für 3 Tage mehr als erschwinglich. Also auf jeden Fall mal wenigstens vorbeischauen. Und wenn ihr jemanden kennt, der auch vielleicht in einer Band ist und sich selber ein bisschen weiterbilden will, musikalisch, gesangstechnisch, dann, ja, Ticket kaufen, ne? Oder auf die Warteliste sich stellen. Aber ihr wisst ja alle, Flo, du kannst mal gerade kurz der Britta erzählen, was sie jetzt noch tun muss, bevor wir diese Folgenaufnahme beenden.
Ich habe manchmal das Gefühl, unsere Gäste quälen wir so ein bisschen damit. Also da fangen die Köpfe immer an zu rauchen. Aber Britta kennt sich ganz gut aus in der Welt der Metal-Musik. Deshalb darf sie sich jetzt einen Song wünschen. Und nicht nur aus der Welt der Metal-Musik. Wir hatten ja auch schon ganz schön exotische Sachen dabei. Letztens sogar Hansi Hintersee. Also es kann richtig abstrus werden. Aber du kannst natürlich auch in deinem Wohlfühlsektor bleiben, Britta, und dir einen Song wünschen.
Vielleicht ist Hansi Hintersee ja auch im Wohlfühlsektor. Wer weiß das schon?
Oh je.
Dann will ich es gar nicht wissen.
ich glaube, ich wünsche mir, was wünsche ich mir denn mal? Oh Gott, jetzt habt ihr mich. Ich höre gerade so viele verschiedene Sachen, aber nicht so was Bestimmtes. Ich wünsche mir von Behemoth Of Fire and the Void.
Warum genau dieser Song?
Warum genau dieser Song, weiß ich nicht. Ich glaube, weil ich ihn gestern gehört habe und weil er noch so ein bisschen im Ohr nachklingt. Aber Behemoth kann ich sagen, weil ich habe in Wacken, habe ich mir Behemoth mal wieder angeschaut und das ist eine unfassbar gute Liveband. Und die habe ich noch so, weiß ich nicht, das war einfach ein ganz tolles Konzert und das hat mal wieder mein Wunsch, Behemoth zu hören, auf eine tägliche Basis zurückgeholt.
Das ist ein hervorragender Wunsch, weil wir knapp 200 Songs in unserer Leise war gestern Playlist zum Podcast haben und da taucht diese Band noch nicht mal auf.
Was?
Ja, dafür haben wir, ihr müsst auf jeden Fall, schaut euch diese Playlist mal an, also wenn ihr so ein bisschen Brainfuck bekommen wollt, zwischen Hansi Hinterseher und Deathcore gibt's da alles drin. Und jetzt auch Behemoth. Vielen lieben Dank, liebe Britta, für diese schöne Aufnahme und diesen tollen Musikwunsch zum Schluss. Flo, dir auch einen schönen Sonntag noch und ja, liebe Zuhörer, schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt. Flo, dein Einsatz?
Leise war gestern, der Time for Metal Podcast.
Genau. Uhu. Das. Danke.